Ulm für mich eine von ja, zwei Mannschaften, drei Mannschaften, die Bayern ein Spiel abnehmen können in den Playoffs potenziell. Und ich sag Bayern in vier.
It's May Madness und damit ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Es geht endlich los in die ganz heiße Phase der Saison. Grüße gehen raus nach München. Hi Robert.
Stucky, servus, grüß dich.
Robert, wie heiß bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Auf die Playoffs oder Play-Ins?
Ja.
Ich bin jetzt schon heiß. Ich bin schon bei einer 10, weil ich finde, so die letzten Wochen, also vor allem hier am Standort München hat man das gemerkt, das war irgendwie so ein bisschen saure Gurkenzeit. Die Euroleague-Saison war zu Ende. Ja, in der BBL ging es für die Bayern um Platz 1. Es gab schon noch so ein Hauen und Stechen um die einzelnen Platzierungen, wobei doch ja relativ schnell klar war, welche Teams jetzt die ersten 6 sein würden. Auch die Play-In-Teams waren schon ein bisschen absehbar, dass es dann am Schluss Oldenburg und Hamburg noch wird auf 9 und 10. Daher glaube ich, ist jetzt wirklich an der Zeit, die heiße Phase der Saison einzuläuten.
Ich glaube aber tatsächlich, dass diese saure Gurkenzeit, die du am Standort München wahrgenommen hast, die dort bestimmt ihre Berechtigung hat, eine Einzelstandort-Meinung war. Denn ich glaube, der Rest der Liga war voll drin, war on fire durch die enge Taktung der Spiele, durch die hohen Stakes, die jeder drin hatte, egal ob in Richtung Play-In, Play-Off oder Abstieg, war da, glaube ich, richtig viel los in den letzten Wochen. Und entsprechend hat sich's da schon so ein bisschen angebahnt, was dann jetzt sich Bahn brechen wird, nämlich May Madness. Heißt also, ab jetzt geht's richtig rund, den kompletten Mai und auch den Juni über mit den Play-Ins zuerst und dann mit den Play-Offs. Da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Zuvor aber, Robert, wollen wir ganz kurz durchsurfen durch den 34. Spieltag, durch die wichtigsten Ergebnisse, die da auf drei Plätzen stattgefunden haben. Rostock in München, ganz okay gekämpft zwischendurch, aber am Schluss nicht das Ding in der eigenen Hand gehalten, sich in der Liga zu halten. Das wäre nur über einen Sieg gegangen. Am Schluss verlieren sie in München. Was hast du für ein Spiel gesehen?
Ja, das ist ganz gut umrissen. Die Bayern schnell vorne. Rostock wirklich gut zurückgekommen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nochmal auf 4 Punkte verkürzt. Aber dann die Bayern wieder das Gaspedal doch ziemlich durchgedrückt. Offensiv vor allem über 100 Punkte dann noch gemacht und mit 20 gewonnen. Und dann haben sich die Rostocker Blicke zunehmend in Richtung Handys, zumindest auf den Tribünen hatte ich den Eindruck, gerichtet. Nämlich zum Spiel in Crailsheim gegen Alba Berlin.
Zweites Spiel, das sehr wichtig war für den Klassenerhalt. Heidelberg musste gewinnen gegen die Tigers Tübingen und sie haben das auch getan, haben ein veritables Spiel hingelegt. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie sehr gut gespielt. Ingo Magic, der zum dritten Mal in Folge eine Mannschaft vor dem Abstieg rettet und damit auch die Heidelberger in der Liga hält, verdient am Schluss in diesem letzten Spiel, oder?
Ja, nicht nur im letzten Spiel. Ich finde, in der ganzen letzten Saisonphase unter Ingo Freier haben sie schon einige Sieger geholt, die es auch verdient machen. Ich bin sehr gespannt, ob man in Heidelberg mit Ingo Freier weitermachen wird oder ob da jetzt doch mal wieder ein Neuanfang mit einem neuen Coach kommt. Irgendwie fände ich es spannend, auch Ingo Freier mal so ein Team zusammenstellen zu lassen, um mit diesem Team dann auch arbeiten zu können. Wie das dann funktioniert, dass er ein grandioser Coach ist, hat er jetzt die letzten 3 Saisons jeweils bewiesen.
Und dann gab es da noch das dritte Spiel, das für den Klassenerhalt mitverantwortlich war, nämlich das zwischen den HAKRO Merlins Crailsheim und Alba Berlin. Die Crailsheimer haben richtig gefightet, waren zwischendurch sogar mal vor, waren 4,5 Minuten vor Schluss bis auf 3 Punkte dran, bis dann Alba mit einem 17:3 Lauf dieses Spiel beendet und damit die Crailsheimer in die zweite Liga stürzt. Da werden wir dann auch nochmal ein genaueres Auge in den nächsten Wochen drauf halten, ob es überhaupt eine Wildcard gibt, ob die Crailsheimer daran Interesse haben. Sie haben auf jeden Fall nicht abgeneigt gewirkt. Und was ich herausragend fand in Crailsheim war, dass die Fans in der Halle geblieben sind, niemand hat gebuht oder irgendwas geworfen, irgendwas randaliert, wie man das vom Fußball kennt, sondern ihre Mannschaft weiterhin unterstützt, weiterhin angefeuert, auch nach diesem Spiel der Mannschaft Respekt gezollt. Und was ich herausragend fand, wirklich, vor allem in Persona von Jonas Matisek, der hat sich aufs Spielfeld gestellt und hat dem Crailsheimer Publikum applaudiert für die Leistung, die es gebracht hat über die Saison. Dem Publikum der des Gegners quasi applaudiert. Und das ist wirklich großes Sportsmanship, das einfach anzuerkennen. Das finde ich ganz, ganz groß. Alba ist sowieso schon auf Platz 2 gewesen, haben das Ding trotzdem souverän gewonnen. Und Crailsheim damit dann, wie gesagt, den Weg in die zweite Liga beschert. Ja, das also mal dazu. Im Kurzabriss der 34. Spieltag. Alle anderen Spiele sind dann in Richtung Play-ins, Play-offs noch tendiert. Ein paar gab es, die nicht weiter von allergrößtem Wert war. Und Bonn gewinnt gegen Ludwigsburg, geht damit auf Platz 7 in die Play-ins. Ludwigsburg auf Platz 8, da gibt es also das Duell. Das werden wir gleich besprechen, und zwar mit unserem Gast am heutigen Tag, Sebastian Meixner. Kennt ihr unter dem Namen Sebas, Moderator bei Dein, der wird uns dazu gleich noch was sagen, wird sein Bracket von May Madness für euch präsentieren, zusammen mit uns. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann geht gerne auf den Instagram-Kanal von Dein oder auch von uns bei Big, kopiert da oder screenshottet da einmal das Playoff-Bracket, füllt es aus und schickt es uns entweder an Dein oder an Big, dann könnt ihr mitmachen bei May Madness. Robert, dann lass uns noch kurz die Starting Five machen, bevor wir dann mit Sivas tiefer eintauchen in die Playoff-Duelle.
Die Big Starting Five.
Ruppi hat uns da ein paar durchgeschickt, der heute übrigens verhindert ist, weil er die Aufstiegsfeier des FC St. Pauli begleiten muss. Entsprechend darfst du übernehmen.
Ja, wir haben auf der 1 Wheezy Russell, 20 Punkte aufgelegt. Dann kommt Matt Thomas mit einer starken Allround-Performance für Alba Berlin, 21, 6 und 5. Tanner Groves von Rasta Fechter, 20 und 9. Brackett Chapman, 25 und 8. Und Elijah Giles auf der Center-Position für die Heidelberger mit 25 und 8, der effektivste Akteur beim entscheidenden Sieg um den Klassenerhalt.
Das also die Starting Five des letzten Spieltages, die wird es natürlich dann auch in den Playoffs weiterhin geben. Und jetzt erstmal unser Gast bei uns, Sivas, mit dem wir jetzt unsere Playoff-Brackets besprechen werden. Viel Spaß dabei. Sivas, du hast so viele Spiele gesehen wie wenig andere in dieser BBL-Saison. Was hast du für einen Gesamteindruck bisher gehabt von dieser Regular Season?
Es war eine sehr unterhaltsame Saison. Es war so ein bisschen die Saison der Überraschungsteams so bisher. Sieht man ja auch so ein bisschen bei der Award-Vergabe. Viele Teams, die großen Spaß gemacht haben, Fechter, Würzburg vor allem. Am Ende stehen trotzdem wieder Bayern und Alba oben, obwohl es ja lange Zeit nicht danach aussah. Aber ich freue mich richtig auf die Playoffs. Gerade 3-6 und 4-5 habe ich richtig Bock drauf. Also ich glaube, es wird sehr, sehr unterhaltsam. Es sind viele Teams dabei, die Spaß machen, und bin richtig ready für die Playoffs.
Robert, wird das eine einseitige Sache oder, also wird's langweilig oder wird's hyper interessant wie letztes Jahr? Ich bin nämlich so ein bisschen, kann ich direkt schon mal sagen, ein bisschen kritisch, weil ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass es eine sehr langweilige Sache werden könnte.
Ja, du hast deine Prognose für deinen Bracket ja schon mal veröffentlicht. Da steht wenig Spannung drin. Ich glaube, dass es von den Serien abhängen wird, die sich da ergeben oder ergeben könnten. Manche stehen ja schon fest. Ich glaube, dass es den einen ganz großen Favoriten gibt. Das sind die Bayern. Da sie in dem Jahr gesund sind, sie haben Heimvorteil bis ins Finale. Das haben sie nie seit ihrem Bundesliga-Aufstieg, ich meine, dreimal gehabt, dass sie Erster waren nach der Hauptrunde, und dreimal sind sie auch Meister geworden. Und ich sehe eigentlich in der aktuellen Verfassung, die bei den Bayern zwar nicht super stabil wirkt, aber einfach die Qualität, die sie mitbringen, ich sehe in dieser Verfassung kein Team, das die Bayern ohne Heimvorteil dreimal schlagen würde. Daher gut möglich, dass es so in diesem Münchner Playoff-Ast vielleicht in Anführungszeichen ein Stück weit langweilig wird. Aber ich glaube, wir haben ganz spannende Serien auch im Angebot. Also Ulm-Würzburg, glaube ich, kann eng werden. Eine potenzielle Halbfinalserie zwischen Berlin und Chemnitz ist vielleicht für mich, wenn es denn zustande kommt, die engste Serie, die sich überhaupt ergeben könnte in diesen Playoffs. Und wir wissen in den Playoffs, es kommt sowieso anders, als wir jetzt tippen.
Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, oder wie?
Ja, so ist es. Also schau dir die Tabelle an, Stacki. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durchgescrollt durch die Tabellen der letzten Jahre, und das ist das, was auch Sivas gesagt hat. Die Liga war unterhaltsam und sie war auch wirklich ausgeglichen. Hamburg auf Platz 10 mit einer ausgeglichenen Bilanz. In den meisten Fällen der letzten Jahre bist du mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz 8 in den Playoffs gewesen. Jetzt brauchst du, um überhaupt Zehnter zu werden, schon 17 Siege. Also das ist schon ein Zeichen, dass auch die Breite der Liga, dieses Fundament in der Mitte, so Platz 4 bis Platz 11, 12 wirklich sehr, sehr nah beieinander ist.
Sibas, ist für dich klarer Favoritenstatus verteilt an den FC Bayern?
Ja, definitiv. Ich glaube, auch wenn man nicht gerade Alba, Chemnitz oder vielleicht noch Ulm-Fan ist, dann sieht das Bracket zumindest im Endergebnis bei vielen auch gleich aus. Ich glaube, da lehnt man sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man da mit Bayern geht. Aber alles andere kann wirklich super eng werden. Ich glaube, da stehen uns einige tolle Serien bevor. Und ich meine, Ulm hat es letztes Jahr gezeigt. Da hat auch niemand damit gerechnet, dass die Berlin und Bayern ausschalten würden. Und dafür ist der Sport ja da, dass dann doch am Ende die ein oder andere Überraschung bei rumkommt.
Auf jeden Fall. Packt mal eure May Madness aus. Ihr zu Hause könnt das gerne auch machen. Ihr habt ja den Screenshot, den ihr findet bei uns, entweder bei Big auf dem Hauptkanal, bei Big auf dem Podcast-Kanal oder auch auf dem Dein Basketball-Kanal. Da jeden Tag in der Story, macht dann Screenshot und schaut gerne mal rein, was ihr so tippt. Tippt das durch und schickt uns das an entweder Big, den Big-Kanal oder an den Dein-Kanal und dann wird das nämlich ausgewertet, ist ja auch so eine Art Tippspiel dann bis zum Schluss durch. Ihr habt eure auch schon ausgefüllt und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Play-Ins ein, weil wir da natürlich auch chronologisch anfangen müssen. Platz 9 und 10 findet bereits, wenn die Folge am Dienstagmorgen erscheint, am Dienstagabend 18.15 Uhr statt mit dem Nordduell zwischen Oldenburg und Hamburg. Was erwartet uns da, Sibas, aus deiner Sicht?
Ja, Josh King hat es dann im Interview nachher gesagt, they got our number, die haben uns irgendwie in der Tasche dieses Jahr. Man könnte jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, so ein bisschen wie wenn man am Roulette-Tisch vorbeigeht und fünfmal schwarz kam und man sagt, ja, irgendwann muss ja mal rot kommen, irgendwann muss Ludwigsburg ja mal gegen Bonn gewinnen, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Heimrecht bei Bonn und ich glaube nicht dran, dass Lubo das macht. Ich gehe mit dem sechsten Sieg für Bonn gegen Ludwigsburg in dieser Saison.
Robert, was hast du in diesem Duell zwischen 7 und 8?
Ja, ich habe auch die Bonner vorne. Auch dieses letzte Spiel jetzt am Wochenende, eine ganz, ganz deutliche Nummer zugunsten der Telekom Baskets. Ludwigsburg vor allem offensiv komplett neben der Spur. Die sind, was die Field Goals angeht, nicht mal über die 30% gekommen. Und das ist schon echt dünn. Aber es ist eben auch ein Duodai-Spiel. In einem Spiel kann alles passieren, 3 Euro ins Phrasenschwein. Das, glaube ich, ist schon ein Reiz, dass dieses Play-In-Format einfach mit sich bringt. Wir haben es noch nie erlebt in der Easy Credit BBL. Und jetzt werden wir einfach mal in diesen 2 bzw. 3 Spielen auch sehen, wie geil das werden kann.
Ja, ich bin da auch bei euch. Ich glaube auch, dass Ludwigsburg das nicht machen wird, dass die aktuell, seitdem klar ist, dass Josh King nicht mehr der Coach ist, seitdem quasi auch öffentlich wurde, was wir schon lange vermutet haben, dass der Verein nicht wirklich hinter dem Coach steht, ist ein richtig krasser Bruch reingekommen. Nur 3 Siege in den letzten 10 Spielen auswärts sind sie sowieso schwächer, haben nicht mal 50% ihrer Auswärtsspiele gewonnen. Das als Tabellenachter, das spricht ja dann auch eine deutlichere Sprache. Also ich glaube auch nicht, dass die Ludwigsburger das in Bonn schaffen, vor allem, weil die Bonner besonders heimstark sind, vor allem, weil die Bonner wissen, dass sie den Nimbus haben gegen diese MHP-Riesen Ludwigsburg. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Bonn da weitergeht. Würde dann bedeuten, dass Bonn auch auf Alba Berlin trifft, weil sie dann als Siebter in die Playoffs gehen. Da werden wir gleich noch auf diese Serie dann ja vielleicht mal noch ganz kurz anschneiden. Aber das andere Play-in-Spiel ist natürlich auch wichtig. Oldenburg-Hamburg, was machen wir denn damit, Sibas?
Auch da gehe ich mit dem Heimteam. Ich glaube aber, dass es eng werden könnte. Ich habe zuletzt Ulm-Oldenburg gemacht. Da hat Ulm ziemlich gut bewiesen, wie man gegen Oldenburg verteidigen muss. Dann haben es da Crandall und Russell ziemlich, ziemlich schwer gemacht. Hamburg, finde ich, ist auch immer besser geworden defensiv jetzt im Laufe der Saison. Ich glaube, ja, ob sie es auf dem Level von Ulm hinbekommen können, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die können die auch schon vor Probleme stellen. Es wird ein enges Spiel. Am Ende in so einem Do-or-Die-Spiel gehe ich dann doch mit dem Heimvorteil und sage, in einem knappen Spiel macht es Oldenburg.
Robert, pack aus.
Ich sehe auch die Oldenburger vorne. Eben der Heimvorteil und auch die Formkurve. Die zeigt bei den Oldenburgern eindeutig nach oben. Bei den Hamburg Towers ist es mir zu sehr auf und ab gewesen diese Saison. Sie haben sich jetzt da reingerettet, irgendwie auf Platz 10, hatten noch 2 vermeintlich einfache Spiele zum Schluss. Aber irgendwie, da steht eine Eurocup-Saison, die wirklich nicht gut war. Da stehen auch nur dieser 10. Platz jetzt in der BBL. Ja, das ist noch in den Play-Ins. So richtig überzeugt haben mich die Towers in dieser Saison irgendwie nie. Sie hatten mal so nach diesem Tief im Eurocup eine ganz gute Phase in der Liga, aber ich glaube, dass unterm Strich die Oldenburger mehr Qualität in der Mannschaft haben und diese Qualität sehe ich auch in diesem einen entscheidenden Spiel den Ausschlag geben zugunsten der EWE Baskets.
Da einen sich übrigens auch die Geschichten von Oldenburg und Hamburg. Auch Oldenburg hat eine ziemlich miese internationale Saison gespielt, ist in der Vorrunde der Basketball Champions League rausgeflogen. Und dann ja dieses Mega-Tief durch diese vielen Verletzten auch, die sie hatten. In der letzten Zeit aber im brutalen Aufschwung. 7 der letzten 10 Spiele gewonnen, richtig gute Spiele gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass Pedro Caies die Mannschaft etwas besser greifen kann, besser versteht auch, welchen Wert Gino Crandall hat. Der hat für mich den allergrößten Wert sogar. Ich finde, den muss man noch häufiger in Pick-and-Roll-Situationen einbinden, sogar fast häufiger als Weezy Russell, weil er es einfach noch viel hochprozentiger löst. Und ich glaube, dass Pedro Caies da die richtige Formel gefunden hat. Aber in diesem Spiel, und das ist dann tatsächlich ein richtiges Do-or-Die-Spiel, ich meine, Bonn und Ludwigsburg, der Verlierer davon, fällt relativ weich, weil er noch eine zweite Chance hat, die er sich da über die Saison erspielt hat, natürlich auch. Aber bei den anderen ist es wirklich so. Der verliert, ist raus. Welchen Druck das natürlich mitbringt, das ist die große Frage. Hier in der Partie übrigens erwarte ich eine der härtesten Spiele in dieser Saison überhaupt, weil beide über diese, gerade über diese Physis, über diese defensive Härte auch kommen. Die Hamburger können auch brutal hart spielen. Ich hatte das Spiel in Braunschweig, da waren wir sogar zusammen, Siebers. Das war auch knüppelhart, Wobo dann mit der Platzwunde auch runtergegangen ist und so.
Jawohl.
Und die Oldenburger können das genauso. Von daher gehe ich davon aus, dass das ein harter Fight wird mit, aber ich glaube, es wird sogar ein deutlicherer Erfolg. Ich würde sogar tippen, +10 für Oldenburg.
Mhm. Fair. Da sind wir uns einig.
Ich sehe es knapper. Das wird ein knappes Ding. Oldenburg ist vorne, aber zweistellig sehe ich das nicht. Also wenn wir diese Play-Ins schon spielen, da darf wirklich Feuer rein. Die können Overtime spielen. Das wäre doch
toll. Das wäre nice. For the win für die nächste Runde.
Das oder so ein Buzzerbeater, Game-Winner. Das brauchen
wir mal wieder was. Play-Ins.
Ja. Wenn wir schon ein bisschen weiter spinnen dann, denn wir brauchen natürlich dann lass uns die Begegnung, dann hätten wir hypothetisch Oldenburg gegen Ludwigsburg. Es ist ein tiefer Blick in die Glaskugel, schon klar, aber wen hättet ihr dort dann vorne?
Schwierig. Ich bin ja ein bisschen geneigt, immer mit dem Heimteam zu gehen in diesen Spielen, aber du hast es eben auch gesagt, Oldenburg hat das Momentum, bei Ludwigsburg geht die Formkurve eher in die andere Richtung und ich traue es Oldenburg zu, das auswärts zu machen. Also ich würde wahrscheinlich Stand jetzt ganz knapp mit Oldenburg gehen.
Ja, ich habe es in meinem Bracket ja auch schon veröffentlicht, ich habe auch die Oldenburger vorne. Klar, auswärts, Siebers sagt's, auch ein Do-or-Die-Spiel. Das ist halt noch mehr Do-or-Die als das Spiel der Ludwigsburger gegen die Bonner, weil sie haben ja noch diese zweite Chance, falls das erste Spiel in die Hose gehen sollte. Dann geht's ja wirklich in diesem zweiten Spiel am Donnerstag um alles. Aber ich würde auch, ob der Qualität und der Form, mit den EWE Baskets gehen.
Ja, wird sehr interessant zu sehen sein, weil Pedro Caies, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe, noch kein einziges Postseason-Game in seiner BBL-Karriere gewonnen hat als Coach. Play-Ins gab es natürlich noch nicht, da haben wir keine Referenz dazu, aber Play-Offs haben wir und da sind sie in der vergangenen Spielzeit 3-0 gegen Ludwigsburg rausgegangen, gesweept worden als besser dotiertes Team oder als besser geranktes Team damals. 4-5 war das und die Oldenburger sind da sang- und klanglos rausgegangen. Ich glaube, da gibt es noch eine Rechnung, die offen ist und deswegen glaube ich auch, dass die Oldenburger diese begleichen werden wollen und zwar in Ludwigsburg.
Wisst ihr, ob die Play-In-Spiele statistisch als Play-Off-Spiele gewertet werden? Weiß man das? In der NBA ist es ja ein bisschen verrückt, dass die Statistiken aus dem In-Season-Tournament und den Play-In-Spielen nirgendwo landen, weil es nicht wirklich Play-Off-Spiele sind und aber auch keine Regular-Season-Spiele und das ist da alles ganz, ganz weird verstrickt. Deswegen wäre das mal interessant zu wissen, wie das eingeordnet wird.
Müssen wir bei Sven Simon mal durchklingeln, bei der BBL, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja, absolut.
Ja, klassisches Play-Off-Spiel ist es ja nicht, weil die Play-Off-Serien beginnen ja erst danach. Ja, die BBL ist da auch irgendwie Vorreiter in Europa. Ich habe gestern mal so überlegt, gibt es in einer anderen europäischen Liga eigentlich die Play-Ins? Ich habe es in Spanien gesehen, die spielen die normalen Play-Offs, weil da Baskonia als Neunter eben rausgerutscht ist. Ich sehe keine andere Liga, die das spielt, aber
Ich glaube, in Griechenland wird, glaube ich, nochmal nach der Hauptrunde aufgeteilt in untere und obere Teams. Dann wird nochmal so eine Extra-Runde gespielt. Ich meine, es sei in Israel genauso gewesen, aber es ist nicht mit Play-In- und Play-Off-System auf jeden Fall.
Ja, und das hat sich ja direkt bezahlt gemacht. Also wenn man sieht, wie lange Braunschweig und Bamberg jetzt im Rennen waren, die sonst eigentlich im Niemandsland der Tabelle unterwegs gewesen wären, da hätte man vor 10 Spieltagen schon gesagt, die Saison ist durch, die spielen für nichts mehr. Also allein dafür hat sich ja gelohnt. Und jetzt bekommen wir einfach ja 3 gute Spiele vor den Playoffs nochmal als zum Warmwerden. Das ist echt, also ich finde super.
Ja, absolut, ich auch. Und ich glaube, da unterscheidet sich die Sportlersicht von der Sicht von uns als Sportfans extrem, weil du natürlich jetzt als Ludwigsburg, die zumindest mal einen positiven Rekord geholt haben, auf Platz 8 gelandet sind, die gerne Playoffs spielen würden. Aber die müssen jetzt mindestens 1, maximal 2 knüppelharte Spiele spielen, bevor die überhaupt in die Playoffs gehen können. Also es fühlt sich vielleicht ein bisschen unfair an. Aber für uns ist das natürlich mega. Ich war neulich auch in Bamberg. Und hatte mir auch genau das gedacht, nämlich die Bamberger hätten schon lange abgeschenkt, das wäre denen alles piep egal gewesen. Genauso auch Bamberg dann in Crailsheim gehabt und da war es auch so. Die Bamberger noch mit einer Restchance, die haben nochmal alles reingehauen. Ansonsten hätten die gesagt, macht was ihr wollt. Ich warte auf den Flieger und fliege dann so schnell wie möglich in die USA zurück. So. Sehr cooles System. Dann lass uns von den Play-Ins in die Play-Offs gehen. Da stehen 2 Serien schon definitiv fest, nämlich die zwischen 3 und 6 und die zwischen 4 und 5, die sich ja auch nochmal sehr, ja, wie soll ich sagen, am letzten Spieltag verändert haben, die Konstellationen, so dass jetzt quasi die Partie zwischen, wo wollen wir anfangen, Ulm gegen Würzburg auf 4 und 5 stattfindet. Das ist, glaube ich, eine, da haben sich, habe ich auch bei mir gemerkt, bei den Rückmeldungen auf meine May Madness, da habe ich die meisten Zuschriften dazu bekommen, zu dieser Serie. Ich habe dann 3-0 auf die Ulmer.
3-0 auf die Ulmer, oha.
Ja.
Da geht die wunderschöne Würzburger Saison sang- und klanglos zu Ende bei dir.
Das wäre bitter, ja, aber ja. Tatsächlich, ja. Was hast du denn, Siebers?
Ja, also sie haben ja auch jetzt 3-mal gegeneinander gespielt in der Regular Season, beziehungsweise inklusive Pokal. 3-0 für Ulm, also auch da ein klares Bild, ähnlich wie zwischen Bonn und Ludwigsburg. Ich will es aber nicht so recht wahrhaben, dass die Würzburger Saison so endet. Und ich muss sagen, ich tippe auch so ein bisschen immer egoistisch als neutraler Fan. Ich möchte enge Serien sehen, ich will Spiel 5 sehen. Also einen Sieg muss ich Würzburg geben. Und wenn ich richtig optimistisch bin, dann sage ich Ulm in 5.
Okay. Und was hast du aufgeschrieben?
Ich nehme Ulm in 5.
Ulm in 5, okay.
Ja,
okay.
Ich freue mich. Also ich sag, beide Teams gewinnen ihre Heimspiele. Würzburg macht das zu Hause, aber am Ende ist Ulm dann in einem Spiel 5 zu stark. Und ich glaube, das wird dann auch nicht unbedingt knapp.
Robert, was hältst du dagegen?
Ich befürchte, dass die Ulmer das schlechtmöglichste Matchup für die Würzburger sind. Das ist so irgendwie ein bisschen bitter. Die Würzburger ja mit diesem letzten Spiel gegen Chemnitz haben sie noch die Chance gehabt, auch sogar auf Platz 3 zu springen. Jetzt ist es Platz 5 geworden. Jetzt spielst du ohne Heimrecht gegen Ulm in diesem 2-2-1-Format in den Playoffs. Ich tue mir hart, sie einen Sieg in Ulm holen zu sehen. Wenn du mit 0-2 zurückgehst nach Würzburg, das Team ist schon mental stark, aber ich glaube, dass die Ulmer einfach ein bisschen mehr Qualität haben und ich glaube vor allem, dass die Ulmer ganz gute Matchups für Otis Livingston haben. Mhm. Den, wenn du natürlich ein bisschen kontrollierst, seine Kreise einschränkst, dann bist du in diesem Ulmer oder in diesem Würzburger System schon tief drinnen. Dann nimmst du ihnen viel weg und ich glaube, dass Ulm aus meiner Sicht deutlicher Favorit ist gegen Würzburg.
Robert, ich bin da bei dir. Das hat da auch mehrere Gründe. Die Matchups, die du angesprochen hast, sind sicher ein Grund, der auch nochmal weitergesponnen werden kann, weil eben die Würzburger Rotation brutal kurz ist und ein Otis Livingston, ein Javon Bass, ein Zach Zelias, die spielen deutlich über 30 Minuten im Schnitt. Und das alle 2 Tage abzuliefern gegen eine hochwertige Defensive, die Ulmer mittlerweile sind, das sehe ich schon mal als ganz großes Problem bei den Würzburgern, dadurch, dass auch verschiedene Matchups eben passen. Du kannst am Schluss einen Karim Jallo auf Otis Livingston stellen, der 2,5 Köpfe größer ist, mehr Athletik hat, ihm so seinen Wurf wegnehmen kann, seinen Drive schwer machen kann. Das sehe ich als ein Problem. Die Historie in dieser Saison mit 3-0 sehe ich als zweites Problem und die Ulmer Heimstärke. Die mag vielleicht zunächst erstmal gar nicht so aussehen wie eine krasse Heimstärke, ist nur die viertbeste Heimmannschaft mit 12-5 Rekord. Aber wenn du denkst, gegen wen die verloren haben zu Hause, Ludwigsburg, Rostock, Tübingen, ich glaube, die anderen beiden waren München und da hänge ich jetzt.
München auf jeden Fall, ja.
Und die fünfte dürfte Alba gewesen sein, oder? Mhm. Haben sie Alba zu Hause geschlagen? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall noch eine fünfte Heimniederlage. Drei davon waren während dem Eurocup. Das waren einfach so Dinge, die du mal verlieren kannst. Du hattest irgendwie ein Roadgame, kommst zurück, denkst, ja, Per Günthers Trikot-Retirement wird uns da schon irgendwie drüber heben über diese Tübinger. Und dann kriegst du da eine auf die Nuss. Also ich glaube, die sind, um es zusammenzufassen, brutal heimstark, haben Toplauf, 9 der letzten 10 Spiele gewonnen. Bei denen hat's wieder nach dem Eurocup geklickt. Und mit Justinian Jessup haben die noch einen Shooter, der das Feld jetzt weit machen kann. Brutal guter Verteidiger, ja, der ihnen, glaube ich, ganz viel gibt. Also ich sehe die Ulmer in diesem Zusammenhang leider, muss man sagen, deutlich besser, weil ich glaube, die Würzburger sind uns allen etwas ans Herz gewachsen.
Das heißt, Robert, bei dir ist es auch ein 3-0 oder gibst du Würzburg
einen Sieg?
Ich
hatte tatsächlich auch ein 3-0 getippt.
Oh, okay. Hole ich die Würzburg-Fans auf meine Seite heute.
Ja, sehr gut.
Ich würde es den Würzburgern wirklich, wirklich wünschen. Also 5 Spiele in dieser Serie wäre Wahnsinn.
Ja.
Ich kann es mir Stand heute noch nicht vorstellen, aber ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren.
Was übrigens nur als kurze Seitenanmerkung, was ich sehr cool finde, ist, dass die Würzburger schon an der nächsten Saison so fest gebastelt haben, quasi diesen Erfolg, den sie jetzt eingeheimst haben, schon in die nächste Saison übertragen haben, dadurch, dass sie halt den Coach gehalten haben, dafür, dass sie schon Spieler verlängert haben, dass sie schon 2 Jahresverträge letztes Jahr ausgehandelt haben. Das wirkt alles sehr zukunftsgerichtet. Jetzt soll da auch noch ein Hauptsponsor, ein Namenssponsor bald präsentiert werden, was ihnen auch nochmal mehr Stabilität verleihen dürfte. Ich glaube, die Würzburger sind keine Eintagesfliege in dieser Saison oder Einsaisonfliege. Das ist was Längerfristiges, egal wie diese Playoffs am Schluss ausgehen.
Und Stacki, wir wissen ja, dass Big-Prognosen, die Würzburg Baskets sehr motivieren, haben wir ja von Felix Hoffmann gelernt.
Stimmt, ja.
Unser Power-Ranking, wo wir sie auf 11 oder 12 hatten, ist an der Kabinentür gelandet als Motivation für die Playoffs. Also stark. Dürfen Sie sich auch gern dein Bracket an die Tür hängen, wo 0-3 steht.
Mit dem 0-3, genau. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt vom letzten Freitag, macht das sehr gerne. Ich verlinke die euch nochmal in den Shownotes. Da hört ihr Felix Hoffmann und Basti Dore, 2 Franken, die Servus sagen. Mal gucken, wie viele Spiele es für Felix Hoffmann noch werden. Dem würde man wirklich wünschen, dass es bis ins Finale Spiel 5 noch geht. Ob das der Fall ist, das werden wir dann sehen. Nach unseren Prognosen nicht wirklich. Da eint uns 3 das Ganze. die andere Serie, die schon steht, ist die zwischen Chemnitz und Vechta. Und die finde ich extrem spannend aus verschiedenen Gründen. Erstmal vielleicht, Siebers, warum, also welches Ergebnis hast du getippt? Warum und warum findest du sie so spannend?
Ja, wir hatten in der Saison ja jetzt schon wirklich ein spektakuläres Duell zwischen den beiden. Also wenn die Serie da anknüpfen kann, dann wird es, glaube ich, ein absolutes Highlight. Ich gehe mit Chemnitz, so viel kann ich vorwegnehmen. Ich schwanke so ein bisschen zwischen 3-1 und 3-2. Ich sehe keinen Sweep. Vechta im Saisonendspurt ein bisschen nachgelassen für meine Begriffe. Ich sehe Chemnitz stärker und tiefer. Nach dem Erfolg im Europacup-Finale hatten sie auch so einen kleinen Durchhänger, was auch wahrscheinlich nachvollziehbar ist. Ich glaube, zu den Playoffs werden sie jetzt wieder voll da sein. Und ja, ich gehe mit einem 3-1 für Chemnitz.
Der Gesichtsausdruck sah nach Schmerz aus auf jeden Fall.
Ja, es tut mir weh. Es tut mir weh, weil Vechta ähnlich wie Würzburg so eine tolle Saison. Ich gönne ihnen auch die maximale Anzahl an Playoff-Auftritten. Aber ich gehe mit Chemnitz in 4.
Und dann das Heimspiel, also ein Heimspiel gewinnen sie. Vechta, sagst du?
Genau, ein Heimspiel gewinnen sie, ja.
Ja, in ihrer eigenen Hölle dort, die sie wieder immer wieder auf die Beine stellen. Robert?
Ja, ist fast langweilig. Ich hatte in meinem Bracket, ich müsste das löschen und einfach neu machen und mit ein paar Hot Takes, aber ich hatte tatsächlich auch ein 3-1 für Chemnitz getippt. Es sind einfach 2 extrem heimstarke Teams. Ich glaube, da wird jeweils die Halle wirklich brennen, sowohl in der Messe Chemnitz als auch in Vechta. Die Fans sind heiß darauf. Sehe 4 ganz knappe Spiele. Ich glaube nicht, dass wir hier deutliche Spiele sehen werden. Aber ich glaube, dass die Chemnitzer einfach ein bisschen mehr Qualität haben, auch in der Tiefe, wie Siebers gesagt hat, dass es einen knappen Auswärtssieg geben wird in Spiel 4 und die Niners damit die Serie zumachen werden.
Interessant. Ich habe auch ein 3-1 getippt. Da sind wir uns also komplett einig für die Chemnitzer. Allerdings ging ja in der Saison, wenn ich mir das richtig notiert habe, ein Spiel an Vechta, eins an Chemnitz. Das in Vechta war sogar mit +8, das in Chemnitz nur mit +1. Also der direkte Vergleich geht sogar an Vechta. Allerdings war dieses Spiel, was Vechta gewonnen hat, auch noch in dieser ersten sehr starken Phase, die Rasta da aufgeboten hat. Wie siehst du die Rolle von Tommy Cusy, Sibas? Ist so ein bisschen schwächer geworden in der zweiten Saisonhälfte, aber vielleicht immer noch einer, der das Ding entscheiden kann, oder hat Chemnitz einfach zu starke Defender gegen ihn?
Ich glaube, Chemnitz hat gute Defender gegen ihn, und in den Playoffs, wenn du wirklich für eine Serie planst und den Gameplan dann wirklich auch für eine Serie festlegst und nicht in diesem Tagesgeschäft mit BBL und international so schnell rotieren muss. Ich glaube, dann kannst du es ihm noch mal schwerer machen als in der Regular Season. Ich glaube, er wird Probleme haben. Natürlich ist er der Go-To-Guy, aber ich denke schon, dass die Chemnitzer Defense es ihm schwer machen wird und dass die Zahlen eher sinken werden im Vergleich zur regulären Saison.
Robert, die Chemnitzer haben sogar die beste Verteidigung der Liga. Vechta hat einige Spieler, die sie mitgebracht haben aus der Pro A. Also die haben letztes Jahr die Pro A Playoffs gespielt, haben es dort geschafft, bis ins Finale zu kommen, sogar den Titel dort zu holen. Wie siehst du da die Faktorenverteilung? Gerade im Hinblick auf diesen Erfolg schon in den letzten Playoffs, aber halt, dass sie auch als Zweitligaspieler da hochgekommen sind und jetzt in so einem großen Spiel stehen.
Ich weiß nicht, ob da die Erfahrung aus der zweiten Liga eine Rolle spielt. Schaden kann sie sicher nicht. Ich glaube, sie haben eher die Erfahrung aus der ersten Saisonhälfte, dass sie diese Heimspiele wirklich zu Ende bringen können. Weil da haben sie ganz oft gezeigt, dass sie diese Closing-Qualitäten haben, dass sie enge Spiele zumachen können. Auch wenn sie nochmal gewackelt haben, haben sie irgendwie Wege gefunden, diese Dinger zu gewinnen. Und das, glaube ich, kann viel mehr wertvoll sein jetzt in der Serie gegen die Niners. Und die Niners selber haben ja genauso im Eurocup wirklich Schlachten geschlagen. Wir denken an das Finale. Erfahrungsmäßig, was diese wichtigen Spiele angeht, sollte es mindestens Pari sein, denke ich.
Also das dann eher kein großer Faktor. Aber die Heimhallen natürlich, es gibt wenig lautere Hallen als diese beiden in Vechta und in Chemnitz. Die dürften auf jeden Fall ein Playoff-Feuerwerk befördern. Und auch, ich glaube auch, dass das für die Refs, glaube ich, eine der schwersten Serien überhaupt wird, weil es eng ist, weil es knackig ist, weil es laut ist. Also da dürfen wir sehr gespannt sein, was am Schluss dabei rauskommt. Wir haben es allerdings bei 3-1 für Chemnitz. Der Rest ist dann Blick in die Glaskugel, weil wir es eben noch nicht genau wissen. Die Teams, die aus den Play-Ins rauskommen, haben wir getippt. Das würde also bedeuten, dass München auf Oldenburg trifft, Berlin auf Bonn trifft. Lass uns das nur kurz anschneiden, weil es eben gar nicht klar ist, ob das überhaupt so kommen wird. Das gibt es dann, wie gesagt, nochmal eine frische Folge, wenn die Play-Ins durch sind. Wen habt ihr bei München-Oldenburg, wenn ihr es tippen müsstet, wie hoch?
Bayern 3-0, ganz kurz und knapp.
Ja. Robert?
Absolut, sehe ich auch so, auch wegen der Belastung. Die Oldenburger ja jetzt 33. Spieltag am Feiertag gespielt, dann 34. Spieltag Sonntag, Dienstag Play-In, Donnerstag Play-In und um dann am Samstag nach München zu fahren und am Montag direkt wieder in München zu spielen. Ich glaube einfach, dass das körperlich zu heftig ist für die Oldenburger. Zusätzlich dazu, dass sie so und so schon Außenseiter wären gegen die Bayern, die jetzt eine Woche Zeit haben zu trainieren, sich aktiv zu erholen. Klar, sich vielleicht auch erst ab Donnerstagabend dann vorbereiten können, konkret auf den Gegner. Aber die Bayern sehe ich da auch ganz deutlich im Vorteil.
Berlin und Bonn, Sievers?
Habe ich auch erst zu einem Sweep tendiert. Ich gebe Bonn aber ein Heimspiel und habe Alba in 4.
Robert? Alba in 3.
Habe ich auch. Ich sehe da auch die Differenzen zu groß. Habe das Spiel letzten Mittwoch erst gemacht. Das war weit weg von eng, sagen wir es mal so. Ich bin auch bei 3-0 für Alba. Und dann hätten wir ja die Serie zwischen München und Ulm und Berlin und Chemnitz. München-Ulm in eurer May Madness, Sibas?
Die Bayern revanchieren sich für die letztjährigen Playoffs. Ich habe Bayern in 4. Ulm für mich eine von zwei Mannschaften, drei Mannschaften, die Bayern ein Spiel abnehmen können in den Playoffs potenziell. Und ich sag Bayern in 4.
Robert?
Ich glaube auch, das wird die einzige Serie, in denen die Bayern ein Spiel abgeben.
Berlin-Chemnitz?
Da habe ich lange mit mir gekämpft. Da habe ich lange mit mir gekämpft und ich bin am Ende tatsächlich bei Chemnitz gelandet. In 5 Spielen, was bedeuten würde, sie müssten auswärts das Spiel 5 gewinnen in der Uber Arena. Aber wie gerade schon gesagt, ich möchte so viel Drama wie möglich und ich traue es Chemnitz tatsächlich zu. Sie haben im Europe Cup gezeigt, dass sie on the road in so einem Spiel da sein können. Und ja, ich gehe mit den Niners in 5.
Krass. Ich glaube, Sivas hat mein Bracket gecopy-pastet.
Echt? Bist du auch bei
hier? Hast du schon gepostet?
Ja.
Oh,
Chemnitz in 5.
Niners in 5?
Stark. Niners in 5 habe ich, mir. Ja. Hängt ein bisschen davon ab, glaube ich, wer bei Berlin jetzt wirklich alles wieder gesund ist. Johannes Thiemann jetzt wieder mit Rückenproblemen pausiert. Hat er wirklich pausiert?
Der wäre angeschlagen gewesen. Der hätte gespielt.
Ja, und kommt Olindi zurück? In welcher Verfassung kommt er zurück? Er wird zurückkommen in den Playoffs. Ist er direkt wieder integriert? Wie ist die Lage auf der Point Guard Position mit Samar, Spagnolo, die sicher ausfallen werden? Kann man das auffangen? Das glaube ich, ich habe es vorher schon erwähnt. Ich glaube, das wird, wenn es dazu kommt, die spannendste und dramatischste Serie. Also ich hoffe mir auch so eine 5-Spiele-Serie, wo gleich mal die Niners 1 in Berlin klauen, Berlin dann Spiel 3 oder 4 wiederholt und wir dann einfach ein hochdramatisches Spiel 5 bekommen. Das wäre, hätte diese Serie, glaube ich, verdient.
Ich würde da eure Erwartungen mal einbremsen und sage Berlin in 4. Ich glaube, dass die individuelle Qualität da einfach ein ganzes Stück höher ist als bei Chemnitz. Die Chemnitzer sind mit ihrem Fight da echt nah dran, aber ich glaube, die Berliner sind auch durch ihre Euroleague-Erfahrungen cool genug, um mit diesem Fight umgehen zu können, auch wenn sie auf der Point Guard-Position natürlich Probleme haben, aber gerade die Berliner haben so erfahrene Spieler auch, die dann übernehmen, wenn es wichtig ist. Hermansson, Matt Thomas, Kumachi zurück, ist ganz, ganz wichtig, dass der die Nerven behält, dann kann er den Berlinern unfassbar weiterhelfen. Und mit einem JT in aufsteigender Form glaube ich, dass die Berliner das holen. Also ich wäre da bei Berlin und einem 3-1 gegen Chemnitz.
Wir sehen schon, du hast wenig Lust auf spannende Playoffs.
Ich habe brutal Lust auf spannende Playoffs. Ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen und nicht mich so treiben zu lassen von so geilen Tipps, von so Hot Takes. Aber da geht ja jeder so ran, wie er selber möchte.
Ich glaube, ich möchte früh in den Sommerurlaub.
Genau. So schnell wie möglich. Und tatsächlich habe ich dann München-Berlin im Finale auch ein 3-0 für die Münchner. Das hat nichts mit dem frühen Sommerurlaub zu tun, aber ich glaube tatsächlich, ich bin sehr fest davon überzeugt, wenn die Münchner es schaffen, ihren Fokus zu behalten, im Kopf da zu sein über diese komplette Zeit, werden sie kein einziges Spiel in den Playoffs verlieren. Bin ich fest davon überzeugt. Die haben mit Abstand den breitesten Kader, der mit dieser Belastung am besten umgehen kann. Die haben Rim Protection und das ist ja zum Beispiel so ein Unterschied zwischen Alba und Bayern, finde ich. Die Albatrosse haben dann Rim Protection, wenn Khalifa Kumachi im Spiel ist, aber der kann halt auch nicht länger als 20, 25 Minuten spielen in dieser hohen Frequenz. Und bei den Bayern hast du so viel Rim Protection, du wirst quasi inside von, werden die jeden auffressen und dann muss eine Mannschaft einen exzellenten Tag haben, von draußen die Dinger reinzuschmeißen, um München irgendwie schlagen zu können. Einfach, weil der Kader so breit ist, mit der Qualität und eben auch die Belastung dann entsprechend verteilt werden kann. Das ist mein Tipp. Aber ich lasse mich gerne von euch eines Besseren belehren. Ihr beide München gegen Chemnitz im Finale.
Vielleicht darf ich jetzt mal vorlegen.
Egal, ob es Chemnitz oder Berlin. Ja, gerne, leg los. Ja,
dass er nicht wieder copy-pasten kann.
Genau. Dass er nicht wieder copy-pasten kann. Also ich habe die Bayern auch 3-0 im Finale vorne.
Okay, jetzt kommt Sivas ums Eck.
Ja, jetzt widerspreche ich mir so ein bisschen, denn wenn es Alba wird, würde ich Alba vielleicht ein Spiel geben. Wenn es Chemnitz wird, würde ich die Bayern auch in 3 sehen. Dann ist es für mich auch der Sweep, aus den von dir genannten Gründen. Ich habe mich neulich mit einem Assistant Coach, dessen Namen ich nicht nenne, von einem der Playoff-Teams unterhalten vor einem Spiel und der hat auch gesagt, wenn die Bayern Bock haben, also if they come to play, dann schlägt man die nicht. Und ich glaube, das wissen insgeheim alle und darauf wird es am Ende hinauslaufen.
Ja. Ich meine, das wobei hat man du ja dir ja nicht wirklich widersprichst, weil die
im Spiel gegen Alba.
Hau raus, Robert.
Das war ja wirklich kein gutes Basketballspiel. Aber selbst da waren die Bayern ja bis sie 7 Minuten vor Schluss gesagt haben, okay, für uns war's das für heute, wir lassen das mit dem Basketballspielen jetzt komplett Reicht, sein, ja. Hatten sie auch dieses Spiel ja wirklich komplett im Griff. Sie haben ihre Mismatches gesucht, haben die paar Punkte gemacht, die sie gemacht haben müssen, waren auch relativ solide vorne. Und selbst in so einem vermeintlich schlechten Spiel hatten sie Alba eigentlich unter Kontrolle. Und ich glaube, ja, dass
das ist auch übrigens einer der ausschlaggebenden Gründe, die ich da auch nennen würde. Ohne Ibaka und ohne Nick Weiler-Babb, die beide topfit waren, die nur geschont wurden. Das musst du dir auch mal leisten können, zum Topspiel deine besten Spieler zu schonen oder zwei deiner besten Spieler zu schonen.
Nick Weiler-Babb laboriert ein bisschen. Er ist leicht angeschlagen. Also hat auch gegen Rostock nicht gespielt, wo er hätte spielen sollen.
Okay.
Aber gut, bis zu einer potenziellen Finalserie ist noch ein weiter Weg. Und wie du sagst, der Bayern-Kader ist so tief, dann spielen eben da Francisco Edwards Obst, der jetzt auch wieder richtig in Form kommen zu scheint. Also das, da ist schon Tiefe da und Qualität auch.
Ja, und selbst ein Niklas Wimberg, der über die Saison keine große Rolle gespielt hat, kommt rein und gibt der Mannschaft das, was sie braucht. Gibt ihr mal Scoring, mal gute Defenses, mal Stärke im Rebound. Also ich glaube, da führt wenig an den Bayern vorbei. Was ich noch kurz sagen wollte, Sebastian, du widersprichst dir nicht wirklich, weil es ist immer, finde ich, ein Unterschied, ob du jetzt Berlin und Chemnitz gegeneinander spielen lässt. Stimmt, oder München-Berlin. Ja. Das ist ein komplett verschiedenes Matchup. Oder dann München-Chemnitz. Die einen können dort gewinnen, die anderen dort. Ich meine, sonst brauchen wir das Ganze ja nicht zu spielen.
Richtig, ja. Guter Punkt, ja. Stimmt.
Ja. Okay, dann haben wir aber alle drei als Meister die Münchner, oder?
Absolut, ja.
So ist es.
Bin gespannt, vielleicht wird es ja wieder so ein riesen Überraschungsding wie letztes Jahr, aber
ich hätte nichts dagegen.
Ja, ich auch nicht. Ich hätte gerne nur Spiel 5 überall, immer für Spiel 5. Bin ich großer Freund davon. Ich will noch gar nicht in die Sommerpause. Die Olympischen Spiele kommen schnell genug. Ich habe da noch ein bisschen Zeit für Basketball.
Warte, ja, wahrscheinlich ist unser Bracket nach den Play-In-Spielen schon wieder total hinfällig.
Das stimmt, aber es gibt ja verschiedene Punkte, die verschieden gewichtet werden auch. Entsprechend ist da jeder Sieg, den man richtig tippt, auch entsprechend wichtig.
Sind die Preise denn jetzt schon bekannt?
Du sagst es mir bestimmt.
Nee, ich frage euch. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, waren die Preise noch nicht bekannt. Da soll es aber Preise geben, wurde mir versprochen. Sonst hätte ich ja nicht mitgemacht.
Ja. ich weiß von nix.
Okay, wir finden es heraus. Wir finden es heraus.
Genau, wir liefern das noch nach.
Ja, ja.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt Preise zu gewinnen, welche das sind. Und wenn es nur ein Bierchen mit uns an der Bar ist am Schluss, dann ist das auch in Ordnung.
So.
Sibas, vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Wir drücken die Daumen für erfolgreiche Playoffs für uns alle.
Spiel 5 ist das Stichwort.
So sieht's aus. Bis dann, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.
So viel also zum Playoff-Bracket und zur May Madness, die wir am Start haben. Und Robert, dann müssen wir jetzt übergehen und haben für euch hierbei den Tipico-Tipp der Woche.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Was haben wir dieses Mal?
Wir haben uns für eine Play-In-Partie entschieden, logischerweise, weil da geht's ja um alles. Und wir tippen auf die Telekom Baskets Bonn, dass sie auch das, ich meine mittlerweile 6. Saisonduell gegen Ludwigsburg für sich entscheiden werden und somit auf Platz 7 in die Playoffs gehen und sich auf ein Duell mit Alba Berlin freuen dürfen.
Wunderbar. Also ist das unser Tipico-Tipp der Woche. Unsere kleine Werbeeinspielung endet hier.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Und dann haben wir noch heute ein ganz spezielles Thema für euch, weil das auch bald stattfinden wird, nämlich die Landesspiele der Special Olympics. Da haben wir schon mal etwas drüber berichtet. Da werden wir auch jetzt wieder drüber berichten. Hier ist für euch
das Big Spotlight.
Und in diesem Big Spotlight werden wir jetzt besprechen, worum es geht und wie ihr auch mit dabei sein könnt, euch das Ganze anschauen könnt. Hier ist Stefan Hübner von den Special Olympics aus NRW, aus Hagen. Hübi, schön, dass du bei mir bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Selbstverständlich und immer sehr gerne. Du hast mir geschrieben, dass bei euch mal wieder ein dickes Event stattfindet und da möchten wir natürlich drauf hinteasern. Da wollen wir so viele wie möglich dazu bringen, das zu verfolgen, vor Ort live zu sein. Erstmal, worum geht's?
Genau, jetzt Ende des Monats, vom 22. bis zum 25. Mai finden die Special Olympics Landesspiele statt, die NRW-Meisterschaften sozusagen. Und genau, das wird ein ziemlich großes Event. Also wir haben so viele Sportler, Sportlerinnen wie noch nie. Und da in dem Rahmen bieten wir halt auch dann 3-gegen-3 Basketball für Leute mit geistiger Behinderung an.
Das finde ich eine sehr coole Aktion und ihr habt zwei verschiedene Klassen quasi, in denen da Basketball gespielt werden kann, Traditional und Unified. Was ist der Unterschied, um da kurz die Hörer abzuholen?
Genau, also es gibt die beiden Gruppen. The Traditional sind Teams, wo nur Leute mit geistiger Behinderung spielen und Unified sind Teams, wo Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammen auf dem Platz stehen. Das gibt es in vielen Mannschaftssportarten und wir bieten das halt auch entsprechend im Basketball an.
Und dann ist das irgendwie geregelt bei Unified, dass quasi zwei Personen mit geistiger Behinderung spielen müssen und eine ohne oder drei mit oder genau. Gibt es da irgendwie eine Regel für?
Nee, genau, das ist also die Zusammensetzung muss immer auf dem Feld stehen, immer zwei Leute mit Behinderung, einer ohne Behinderung. Entsprechend dann im 5-gegen-5 Basketball sind es drei Leute mit Behinderung und zwei Leute ohne. Und die müssen auch immer so auf dem Platz stehen.
Okay, und angucken kann man sich das Ganze in Münster?
Genau, ja. Wer Lust hat, vorbeizukommen, ist herzlich eingeladen. Münster auf dem Sportcampus-Gelände. Es wird, glaube ich, sehr, sehr cool, weil jetzt seit längerem das erste Mal wieder ist, dass wirklich so viele Sportarten an einer Stelle sind. Also wir sind mit Basketball da. Direkt nebendran sind Beachvolleyballer, Leichtathletik wird da gemacht, Fußball, in den Hallen daneben finden noch zig Sportarten statt. Also das wird echt sehr cool, dass man sich dann in kürzester Zeit, glaube ich, echt mal einen schönen Überblick verschaffen kann, was Special Olympics da alles auf die Beine stellt.
Du hast gesagt, so viele Athleten wie schon lange nicht mehr. Hast du eine Zahl für uns?
Wir sind bei 1500 Athleten und Athletinnen. Wow. Und jetzt im Basketball haben wir es auch geschafft, das von Bonn, das war vor 2 Jahren, haben wir es geschafft, das zu verdoppeln. Wir sind jetzt 16 Teams, 8 Unified, 8 Traditional mit insgesamt 90 Sportlern und Sportlerinnen.
Mega. Und super, um das noch abzuschließen, wofür können sich die Sportler dann qualifizieren, wenn sie das gewinnen?
Das geht dann so, wer NRW-Meister geworden ist, der kann sich dann für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Die sind dann 2026 im Saarland. Und von da aus würde es dann das Jahr drauf, 2027, zu den Weltspielen nach Santiago de Chile gehen.
Ja, die Weltspiele, die.
Aber das ist natürlich noch Zukunft.
Absolute Zukunftsmusik, ganz klar. Die letzten Weltspiele waren ja in Berlin. Da war es auch schon ein riesen Basketballturnier, ein riesen 3x3-Turnier. Du warst selbst beim 3x3 auch vor Ort als Organisator. Was hast du davon mitgenommen, was jetzt auch in diese NRW-Spiele mit einfließt?
Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, mit was für einer Leidenschaft die Leute dabei sind, mit was für einem Spaß die Leute dabei sind. Also dieses olympische Motto, dabei sein ist alles, es wird halt da wirklich gelebt. Die Leute freuen sich einfach, zusammen zu sein, zusammen Sport zu machen. Es wird sich wirklich super unterstützt. Die Leute feiern das einfach, dass sie da sein können. Du konntest ja auch ein Bild davon machen, was ja auch an einem Tag mal da hast, uns besucht. Und da dieses, also das war natürlich auf einem sehr, sehr hohen Level, ne? Das war ja wie die FIBA 3x3 Tour so groß aufgebaut. Wir hatten volle Zuschauerränge, Leute, die da gefeiert haben, die jeden Korb bejubelt haben, und das ist einfach so auf die Sportler und Sportlerinnen übergegangen. Und das hoffen wir jetzt halt auch so ein bisschen rüberbringen zu können. Da sind wir uns auch sehr sicher, dass wir dann da eine gute Stimmung haben werden. Die Teams sind dann vor Ort, unterstützen sich. Wie gesagt, wir hoffen, dass einige Zuschauer vorbeikommen. Also am Donnerstag geht's los. Geht dann bis Samstag. Samstag sind die Finalspiele. Ja, freue ich mich drauf.
Ja, das glaube ich. ich war ja, wie du schon gesagt hast, auch in Berlin und dieser Vibe ist wirklich einmalig. Das hat auch gar nichts mit Profisport zu tun. Und zwar nicht, weil da nicht gut Basketball gespielt werden würde, sondern weil man sich das gegenseitig so gönnt. Auf allen Ebenen. Mhm. Die werden angefeuert, die feuern sich gegenseitig an. Die Spieler, die Athleten. Das ist wirklich beeindruckend gewesen, wo ich dort war. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort vor Ort zu sein. Was macht denn aus deiner Sicht diese Special Olympics Bewegung aktuell so, ich sag mal, so besonders, so schön, so toll?
Ja, das ist das, was du auch gerade so ein bisschen angesprochen hast, dass die Leute sich das gegenseitig gönnen, also dieses, was manchmal im Sport so üblich ist, dieses Verbissene, das gibt's da halt nicht wirklich. Also die Leute, klar, die wollen gewinnen, das ist schon, und die geben alles. Aber trotzdem ist es immer ein sehr freundschaftliches Miteinander. Und was man jetzt halt schon bemerkt hat, auch durch die Weltspiele in Berlin, was ja die größte Sportveranstaltung seit der Olympischen Spiele damals war, seitdem kriegt das schon so einen Push, also so einen leichten Aufschwung. Ne? Wir merken, dass sich neue Teams gegründet haben, auch einige Bundesliga-Vereine steigen damit ein. Also es gibt beispielsweise die Rostock WeWolves, es gibt in Tübingen die Tigers unterstützen so ein Projekt und es kommt immer mehr. Wir in Hagen können mit Phoenix zusammenarbeiten. Also da kommt immer mehr Unterstützung und es ist einfach gerade eine schöne Zeit dabei zu sein. Ne? Das ist einen guten Drive
hat. Ja, ihr hattet ja rund um Corona, glaube ich, noch größere Probleme als alle anderen sowieso schon, weil für euch nochmal speziellere Regeln galten, was natürlich schwierig dann war, genau diesen Hype da irgendwie zu erzeugen. Das ist auch das, was ich mitbekomme aus Rostock und aus Tübingen. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Habe ich nämlich mitbekommen, dass sich dort auch Teams gegründet haben. Inwiefern hilft euch das, dass gerade große Basketballmarken auch eben solche Mannschaften anbieten für Menschen mit geistiger Behinderung, für Menschen, für die Inklusion, die einen Inklusionsbedarf haben?
Es hilft natürlich einfach in der Sichtbarkeit, da sowas zu schaffen. Auch deshalb nochmal vielen Dank, dass ich da hier im Podcast sein kann, einfach da ein bisschen Visibilität schaffen kann. Dann glaube ich, durch die Weltspiele in Berlin haben auch schon mehr Leute dann einfach mal diesen Begriff Special Olympics gehört als drittes Standbein, so neben den normalen Olympischen, den Paralympics und dann halt die Special Olympics. Und alles, was irgendwie da so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf lenken kann, ist einfach super. Man merkt, dass der Bedarf da ist, aber die Leute teilweise einfach gar nicht wissen, dass es diese Angebote gibt. Also wir hatten hier in Düsseldorf haben wir ein neues Team gegründet, beziehungsweise geholfen, das zu gründen, und haben einfach mal zu so einem Open Gym eingeladen, haben einfach mal gesagt, wer Lust hat, kommt vorbei, guckt sich das Ganze an. Wir wussten nicht, wie viele Leute kommen, und letzten Endes standen über 100 Leute da und hatten wollten sich das einfach mal angucken. Und da sieht man halt einfach, wie groß der Bedarf ist, dass Leute mit Beeinträchtigung so ein Angebot haben, weil es halt in vielen normalen Sportvereinen nicht möglich ist. Und da gibt es zum einen vielleicht so ein bisschen aus organisatorischer Sicht, also ich meine, es ist sowieso gerade ein Boom im Basketball und es werden überall Trainer gesucht, aber ich glaube auch so ein bisschen natürlich die Hemmschwelle ist größer. Also man denkt dann, okay, das sind Leute mit Behinderungen, wie gehe ich mit denen um? Und da hilft es einfach, dass man die Leute mal zusammenbringt. Und das Schönste eigentlich, was man dann am Ende hören kann, ist, das ist ja ganz normaler Basketball. Ja, also die Leute spielen normal Basketball, die haben Spaß daran und man braucht keine Ausbildung als Sonderpädagoge, um mit denen umzugehen. So, das kann man ganz, ganz einfach machen.
Ja, da ist irgendwie Basketball so diese gemeinsame Sprache. Ich habe ja hier bei den Stuttgarter, beim Stuttgarter Team einmal mittrainiert für eine Reportage, die wir dann in der BIC veröffentlicht haben. Einfach mal, um zu sehen, wie ist das? Aber es ist genauso, wie du sagst, Basketball ist da die Sprache, die gesprochen wird. Es ist ein ganz normales Basketballspiel und das macht total viel Spaß, mit den Jungs und Mädels dort zu zocken. Ich glaube, das ist auch das, was dich daran begeistert und was dich auch dran gehalten hat, oder?
Ja, genau, ja. Also dieses diese Offenheit, diese Herzlichkeit und Ehrlichkeit, die man da bekommt, es ist einfach toll, mit den Jungs zusammen zu spielen. Also ich bin selber noch in Hagen aktiv in der Liga und das macht einfach Spaß und auch wenn neue Leute dann irgendwie mal dazukommen und man sieht einfach eine Gruppe von 10, 15 Leuten auf dem Feld stehen, alle haben Sportkleidung an und dann manchmal so die Frage zu bekommen, okay, wer ist jetzt derjenige mit der Beeinträchtigung? Das ist natürlich auch schön, ne? Das gleicht das einfach alles, hebt das auf ein Level, so dass dann die Leute wirklich mal für diese Zeit gleich sind und ihren Platz da haben.
Ja, finde ich mega, dass ihr auch jetzt natürlich dieses 3x3 veranstaltet, wo man hingehen kann, wo man sich das mal angucken kann, aber auch ansonsten, dass man auch aus anderen Standorten hört, dass es immer größer wird, dass Zulauf kommt. Auch in Rostock wurde das, habe ich direkt mitbekommen, herausragend gut angenommen. Direkt in den ersten Trainings wurden die quasi überrannt, weil so viele Leute mitmachen wollten. Wenn es jetzt Menschen gibt, die uns gerade zuhören, die sich denken, Mensch, ich würde gerne in so einer Mannschaft spielen oder ich kenne vielleicht jemanden, der total gerne Basketball spielen würde, der eine Beeinträchtigung hat, aber der nicht weiß, wo er hin kann oder hin soll, weil es irgendwie in irgendwelchen Vereinen in der Nähe das jetzt nicht unbedingt gibt oder die es nicht genau wissen. Wie würdest du dich informieren? Was kannst du für einen Rat geben, wie man sich am besten informiert, um solche Mannschaften zu finden?
Also zum einen ist es natürlich, dass man sich an Special Olympics wenden kann. Also es gibt in jedem Bundesland gibt es Landesverbände, die da kann man einfach mal anschreiben und fragen, wie es aussieht. Es wird in den meisten Bundesländern gibt es auch eine Funktion, wie ich die jetzt innehabe als Landeskoordinator. Da einfach mal den Kontakt suchen, da auch wer aus NRW kommt, basketball@specialolympics-nrw.de wäre die meine E-Mail-Adresse. Und ansonsten, es gibt den Inklusionskompass, das ist eine Website, darüber kann man sich informieren. Genau, und sonst einfach mal, glaube ich, so ein paar Basketballvereine anschreiben und fragen, wie es da aussieht.
Weil die Dichte eben höher wird, solche Vereine, wo dann wirklich jeder mitmachen kann. Und dann zum Beispiel zum 3x3 fahren kann oder auch zum 5 gegen 5. Vorkenntnisse nicht nötig. Habe ich jetzt vor kurzem wieder erst von einem Kumpel, der Cousin ist auch zu der Mannschaft in Stuttgart hinzugestoßen, hat davor nie Basketball gespielt, fühlt sich aber pudelwohl und darf jetzt dort quasi Teil der Mannschaft sein und ist sehr, sehr stolz darauf. Es erfüllt ihn.
Ja, genau. Die Leute nehmen einen auch mit sehr offenen Armen auf. Also das ist einfach schön, das zu sehen. Aber ist eine schöne Geschichte.
Absolut, absolut. Ja, jetzt stehen also nicht nur die Playoffs an, wo es Entscheidungen gibt, sondern bei euch auch die im 3x3 in NRW, die NRW-Meisterschaften in Münster. Geht da gerne vorbei. 22.05. bis 25.05. findet das Ganze statt. Eintritt ist frei oder kostet was?
Eintritt ist frei. Kann einfach vorbeikommen. Meistens so 3:30 bis 4, so in der Kante sind dann die
Wettkämpfe. Perfekt. Das sei euch ans Herz gelegt. Das war's mit dem Spotlight für diese Woche. Das war's mit Big Postgame für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns sehr gerne für Infos und guckt vor allem auch in die Sendungsbeschreibung rein. Da packen wir euch noch ein paar Links rein zu den Themen, die wir heute für euch bereit hatten. Vielen Dank und macht's gut. Bis ganz bald. Und danke dir, Hübi. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.